NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Abend. Die SPD ist bereit zu Gesprächen über eine Regierungsbeteiligung. Die Diskussion darüber ging auch heute weiter. Österreich bekommt eine neue Regierung. Sebastian Kurz wird Kanzler. Und in der Fußball-Bundesliga steht der letzte Spieltag der Hinrunde auf dem Programm. Mehr zu diesen Themen jetzt hier im Echo des Tages. Zu Beginn aber geht es jetzt erstmal um die CSU. Die hat auf ihrem Parteitag in Nürnberg eine Doppelspitze installiert. Also genau jene Konstellation, die in der Vergangenheit in der Partei immer schiefgegangen ist. In Zukunft aber soll es nun klappen. Horst Seehofer bleibt Parteichef und kümmert sich um Berlin. Markus Söder wird im Frühjahr Ministerpräsident und führt die CSU im Herbst in die Landtagswahl. So hat der Parteitag es heute beschlossen. Anja Günther war dabei.
Die Stimmung beim CSU-Parteitag passte zur Jahreszeit. Es herrschte Weihnachtsfrieden bei den Christsozialen. Man sah Parteitagsdelegierte nahezu beseelt durch die Nürnberger Messehalle ziehen. Erleichtert, dass vor allem die Personalquerelen jetzt vom Tisch sind. Allen voran zwischen dem wiedergewählten Parteichef Horst Seehofer und Bayerns Finanzminister Markus Söder, nominiert als CSU-Spitzenkandidat für die bayerische Landtagswahl 2018.
Das heißt zwar eine Trennung der Ämter, aber die Aktionseinheit der CSU bleibt.
Im ersten Quartal kommenden Jahres will Seehofer die Amtsgeschäfte als Ministerpräsident in Söders Hände legen. Seehofer sprach von einer neuen Ära in der CSU und sicherte Söder seine Unterstützung zu.
Er kann es und er packt es. Das ist Markus Söder.
Die Delegierten applaudierten Seehofer stehend und minutenlang. Es dürfte für ihn, der parteiintern viele Wochen unter Druck stand, eine Genugtuung gewesen sein. Auch, dass ihm sein langjähriger Rivale Söder für die langjährige Zusammenarbeit Respekt zollte.
Da gab es spannende Momente, da gab es auch nicht immer einfache Momente. Ich sage aber ausdrücklich, ich habe von dir viel gelernt.
Seehofer hatte mit seiner einstündigen Rede viele, aber nicht alle überzeugt. 83,7% erhielt er bei seiner Wiederwahl als Parteichef, sein bisher schlechtestes Ergebnis. Ein ehrliches, wie viele Delegierte sagen. Ein Denkzettel für das miserable Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl und für den wochenlangen innerparteilichen Machtkampf. Seehofer nannte das Ergebnis
eine gute Grundlage für das, was auf uns wartet. In München und in Berlin. Danke.
Markus Söder wurde nicht in geheimer Abstimmung per Stimmzettel zum CSU-Spitzenkandidaten nominiert, sondern per Akklamation durch Handzeichen der Delegierten. Der Saal war voll, die Mehrheit für Söder deutlich. Es gab sogar Jubelrufe. Mit einer kämpferischen, teils auch nachdenklichen Rede hatte sich Söder für das Ministerpräsidentenamt beworben und offenbar den richtigen Ton getroffen.
Und ich glaube, wir spüren alle als Partei, dass wir uns nicht untereinander mehr beschäftigen, sondern mit dem heutigen Tag uns mit anderen wieder beschäftigen können.
Die CSU-Doppelspitze soll es nun also richten. Kann das nach all den Differenzen gut gehen? Was sagen Parteitagsdelegierte zur vielbeschworenen neuen Harmonie zwischen Seehofer und Söder?
Es geht jetzt nicht hier um einzelne Personen, sondern es geht um unser Land. Und ich glaube, dass sind beide klug genug zu wissen, wie es sich zu verhalten hat.
Und man muss nicht immer einer Meinung sein, dass ein Duo gut klappt. Man darf durchaus auch verschiedener Meinung sein, es darf durchaus auch krachen.
Als CSU-Parteichef wird Seehofer weiter gebraucht, vor allem in Berlin, wenn es um die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD geht. Stark, stabil, geschlossen will sich die CSU künftig präsentieren. Inhaltlich ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik beibehalten, mehr eigene Akzente setzen, unter anderem bei den Themen Digitalisierung, Rente, Pflege. Die CSU, betonte Seehofer, bleibe eine Partei der kleinen Leute.
Wenn wir zusammenhalten, zieht uns niemand die Lederhose aus.
Horst Seehofer heute in Nürnberg. Schluss mit dem innerparteilichen Streit, der Machtkampf entschieden, volle Kraft voraus Richtung Regierungsbildung in Berlin und Landtagswahl in Bayern. So hat sich die CSU nun aufgestellt. Kann das gut gehen? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Julia Barth.
Für drei Menschen war das ein besonders erschöpfender Parteitag. Und das sind nicht etwa die letzten Partygäste der langen Nacht der CSU, die heute nach viel zu wenig Schlaf mit kleinen, müden Äuglein zurück in den Saal kamen. Es sind Angela Merkel, Markus Söder und allen voran Horst Seehofer. Die drei Unionsgranden waren zwischen gestern und heute sehr bemüht, darum wiedergewonnenen Frieden zu demonstrieren, gegenseitigen Respekt zur Schau zu stellen und zu zeigen, sie können miteinander, auch wenn es im Fall Fall von Merkel und Seehofer monatelang, im Fall von Söder und Seehofer sogar jahrelang ganz und gar nicht so war. Sie alle standen in Nürnberg unter so verschärfter Beobachtung, dass es sie wahnsinnige Anstrengungen gekostet haben muss, das Dauergrinsen, das kollegial, fast liebevoll miteinander wirken, aufrechtzuerhalten. Doch sie haben es geschafft, weil sie verstanden haben, der ewige Streit bringt niemanden weiter. Nur sind die persönlichen Probleme damit ja nicht ausgelöscht. Selbst wenn das viele zerschlagene Porzellan spätestens mit diesem CSU-Parteitag wieder geklebt ist, ganz heil kann es nicht mehr werden, die Risse bleiben. Horst Seehofer, Angela Merkel und auch Markus Söder sind Profis genug, um sich auch die nächsten Wochen zusammenzureißen und zu raufen. Aber was, wenn die CSU bei den Sondierungen mit der SPD nicht alles durchsetzen kann, was ihr am Herzen liegt? Was, wenn der Umfragetrend für die Landtagswahl in Bayern auch mit dem neuen Spitzenkandidaten Markus Söder abwärts geht? Was, wenn die CSU im kommenden Herbst die absolute Mehrheit verliert? Spätestens dann wird die mühsam geklebte Geschlossenheit wieder zerbrechen, werden gegenseitige Schuldzuweisungen für neue Gräben sorgen. Das liegt auch daran, dass die Union trotz anderslautender Bekundungen eben noch keine wirkliche Erklärung für das Wahldebakel am 24. September gefunden hat, dass sie keine einheitliche Auffassung hat, was zu tun ist, um die entlaufenen Wähler wieder einzufangen. CDU und CSU haben zwar beschlossen, sich wieder zu vertragen, sie haben darüber hinaus aber längst noch nicht entschieden, welche Konsequenzen auf die Einsicht "Wir haben verstanden" folgen. Horst Seehofer ist jemand, der seine Partei mitreißen, einen Saal voller CSU-Anhänger rocken kann. Bei seiner Rede war davon nichts zu spüren. Sein Auftritt war gedämpft, der Applaus verhalten. Und er ist nicht der Einzige, der vom langen Gegeneinanderkämpfen so erschöpft wirkt, dass für die jetzt ausgerufene gemeinsame Entschlossenheit am Ende die Kraft fehlen könnte.
Julia Barth kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Wort des Jahres ist bekanntlich schon gekürt und Jamaika aus war auch ganz bestimmt keine schlechte Wahl, aber vielleicht doch etwas voreilig, denn ganz stark im Kommen ist jetzt zum Jahresende ergebnisoffene Gespräche. Die will die SPD nun führen, so hat es die Parteiführung gestern beschlossen. Die Debatte darüber ging aber auch heute munter weiter. Aus Berlin Christina Nagel.
SPD-Chef Martin Schulz hat es bewusst vage gehalten. Seine Partei werde konstruktiv und ergebnisoffen ausloten, was man zu einer möglichst stabilen Regierung beitragen könne.
Es wird kein weiter so, keine Fortsetzung dieser bisherigen großen Koalition in der Form, wie wir das kannten, geben.
Es sind Formulierungen, die den Spielraum lassen, den die Partei braucht, um ihren Frieden mit Sondierungsgesprächen zu machen. Denn auch wenn der Beschluss dazu in den Gremien einstimmig fiel, die Reaktionen heute zeigen, dass weiter alles beim Alten ist. Die Jusos machen aktiv Front gegen eine Neuauflage einer gemeinsamen Regierung mit der Union. Auf dem Landesparteitag der Thüringer SPD haben sie heute den Antrag gestellt, eine große Koalition abzulehnen. Sie fürchten, dass die Glaubwürdigkeit der SPD weiter untergraben würde. Außerdem gäbe es kaum Gemeinsamkeiten. Eine Haltung, die auch im einflussreichen NRW-Landesverband der SPD geteilt wird. Der gemeinsame Vorrat an Themen, erklärte Generalsekretärin Svenja Schulze im WDR, sei aufgebraucht. Ob sich neue finden ließen?
Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Wir wollen zum Beispiel, dass die Krankenversicherung wieder paritätisch finanziert wird, dass wir wegkommen von der Zweiklassenmedizin, dass wir mehr investieren in Pflege, dass sachgrundlose Befristungen endlich aufhören und dass Leih- und Zeitarbeit zurückgedrängt wird. Und da mit CDU und CSU zusammenzukommen, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
Mit taktischer Rumeierei habe das alles nichts zu tun, betonte sie. Es gehe um Inhalte. Von der Frage, ob es genug Gemeinsamkeiten gebe, betonte auch Parteivize Malu Dreyer, hänge ab, welcher Weg der geeignete sei. Es müssten alle Optionen, von Neuwahl über Kooperation und Tolerierung bis zu einer großen Koalition, ausgelotet werden. Die SPD hält also an der Modellfrage fest, auch wenn die Union längst klargemacht hat, dass für sie, wenn, nur eine große Koalition in Frage kommt.
Entweder hopp oder top,
brachte es CDU-Vizechefin Julia Klöckner im SWR auf den Punkt. Ein Weiter-so werde es schon allein aufgrund des zeitlichen Ablaufs nicht geben und aufgrund der Lage.
Und insofern müssen wir nach einem Wahlkampf, wo vielleicht auch die ein oder andere Verletzung gewesen ist, wieder Vertrauen aufbauen und uns eine neue Agenda geben.
Die allerdings machte Klöckner, wie viele andere Unionspolitiker vor ihr klar, können nicht allein von der SPD bestimmt werden. Das Wahlergebnis müsse sich schon wiederfinden lassen und da habe man 12 Prozentpunkte vor der SPD gelegen.
Es wird auch keine Eingangsgeschenke für die SPD geben. Wir müssen uns an dem orientieren, was gut für das Land ist und nicht für eine Partei.
Für die Union sei es wichtig, jetzt zügig zu erfahren, woran man sei. Zumindest in dieser Frage scheint man sich mit der SPD einig zu sein, denn auch die drückt aufs Tempo. In der kommenden Woche soll ein weiteres Gespräch stattfinden, ein Fahrplan für die Sondierungen erstellt werden. Im besten Fall will die SPD bereits am 14. Januar auf einem Parteitag entscheiden, ob man Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnehmen will. Es ist und bleibt aber ein parteipolitischer Drahtseilakt.
Und inzwischen wächst der Widerstand innerhalb der SPD gegen ein Bündnis mit der Union. Ein erster Landesverband hat gegen eine große Koalition gestimmt. Der Parteitag der Thüringer SPD billigte am Abend einen Antrag, mit dem die Neuauflage einer großen Koalition im Bund abgelehnt wird. Viel schneller als in Berlin geht es in Wien. Am 15. Oktober, also 3 Wochen nach den Deutschen, hatten die Österreicher gewählt. Und heute meldeten die künftigen Koalitionspartner Vollzug. Die Regierung steht. Und jetzt sieht selbst der französische Präsident Macron alt aus mit seinen 39 Jahren. Denn Sebastian Kurz wird Bundeskanzler und im zarten Alter von 31 Europas jüngster Regierungschef. Das politische Wunderkind ist oben angekommen. Andrea Beer berichtet.
Rund 180 Seiten umfasst das Arbeitsprogramm, das ÖVP und FPÖ in den letzten 7 Wochen ausgehandelt haben. Es sei die Basis für die Zusammenarbeit der nächsten 5 Jahre, sagte der ÖVP-Parteichef und künftige Kanzler Sebastian Kurz. In den letzten Jahren sei Österreich innerhalb Europas teilweise zurückgefallen, so Kurz, bei der Vorstellung der Regierungspläne auf dem Kahlenberg über Wien.
Österreich kann's besser?
Dann stellte Kurz die Eckpunkte der künftigen Regierungsarbeit vor. Er nannte eine Reform der Mindestsicherung, flexiblere Arbeitszeiten und die Regulierung für den Standort Österreich wichtig. Nicht mehr, sondern weniger Regeln müsse es geben, die aber von allen eingehalten werden müssten. Außerdem wolle man keine neuen Steuern, sondern innerhalb des Systems sparen. Die Steuer- und Abgabenquote in Österreich solle in Richtung 40% gesenkt werden. Bei der Bildung sei Aufstieg für alle wichtig, aber auch Deutsch können vor Schuleintritt das Ziel. Außerdem
mehr Sicherheit zu schaffen, vor allem durch eine Stärkung der Polizei, aber auch den Kampf gegen illegale Migration.
Was Europa angehe, solle die EU die großen Fragen lösen und sich in kleinen zurücknehmen, so Kurz. Beide Parteien wollen auch den Ausbau der direkten Demokratie. Ein inhaltlich heikler Punkt, der Freiheitlichen Partei besonders wichtig war. Der Parteichef der Rechtspopulisten Heinz-Christian Strache sagte dazu:
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir uns aber auch darauf geeinigt haben, und das war ein ganz wesentlicher Wunsch auch der Volkspartei, dass hier der Austritt aus der Europäischen Union ausgenommen sein soll. Und dem haben wir auch stattgegeben. Wir hätten uns das breiter vorstellen können, aber das muss man auch akzeptieren.
Heinz-Christian Strache soll nun Vizekanzler werden. Und er bedankte sich bei dem 17 Jahre jüngeren Sebastian Kurz ausdrücklich für die gute Atmosphäre während der Koalitionsverhandlungen. Man habe immer im Auge gehabt, dass es um Österreich gehe und ein Programm, in dem sich beide Koalitionspartner wiederfinden müssten. Beide Parteien hätten 75% ihrer Anliegen durchgesetzt. Auch Strache betonte:
Wenn man das Thema Asyl auch anspricht, Asyl auf Zeit ist ein wesentlicher Grundsatz. Es gilt daher auch den entschlossenen Kampf gegen Asylmissbrauch und eben illegale Migration. Und da haben wir insgesamt festgehalten, dass Asylverfahren natürlich effizienter abgewickelt werden müssen und auch Rückführungen von sogenannten Asylschwindlern konsequent vorgenommen werden müssen.
Dem Kabinett sollen insgesamt 14 Ministerinnen und Minister angehören, 8 von der ÖVP, 6 von der FPÖ, wobei die designierte Außenministerin und Nahostexpertin Kneißl parteilos ist. Der erste Gang hatte Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache am Morgen zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen geführt. Der langjährige Grünen-Chef Van der Bellen steht einer schwarz-blauen Regierung bekanntlich ablehnend gegenüber. Die Ressorts Justiz und Inneres wollte Van der Bellen nicht beide in den Händen der ÖVP wissen. Und Justiz geht nun an den ÖVP-Mann Josef Moser, das Innenministerium an Herbert Kickl, bisher Chefstratege und Generalsekretär der FPÖ und früherer Redenschreiber von Jörg Haider. Auch eine proeuropäische Regierung ist Van der Bellen äußerst wichtig, wie er am Morgen erneut betonte.
Das ist im nationalen Interesse Österreichs liegt, weiterhin im Zentrum einer starken Europäischen Union zu sein.
Laut Verfassung darf der österreichische Bundespräsident einzelne Minister ablehnen. Das wird aber nicht erwartet.
Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann steht eine Angelobung der künftigen Bundesregierung zu Beginn kommender Woche nichts mehr im Wege.
Angelobung, also Vereidigung am nächsten Montag. Andrea Beer war das aus Wien. Diesmal gibt es keinen Aufschrei in Europa und auch keine Boykottmaßnahmen gegen Österreich wegen der Beteiligung der rechtspopulistischen FPÖ an der Regierung. Beim ersten Mal, zu Zeiten Jörg Haiders im Jahr 2000, war das noch ganz anders. Das Klima hat sich also verändert in vielen Ländern. Beleg dafür das Treffen von Vertretern rechtspopulistischer Parteien, die in ihren Heimatländern an Einfluss gewonnen haben, heute in Prag. Von dort meldet sich Kilian Kirchgessner.
Ein Zufall ist es nicht, dass sich die europäischen Rechtspopulisten ausgerechnet in Prag treffen. Der niederländische Politiker Geert Wilders lobte ausdrücklich das Modell der Visegrad-Staaten, also der Zusammenarbeit von Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei. Daran könne man sich in Europa ein Beispiel nehmen, sagte Wilders. In der Europäischen Union sieht man, dass die Visegrad-Länder schon heute zusammenarbeiten, um ihre Identität und Unabhängigkeit auch in der EU zu verteidigen. Das ist großartig und ich würde mir wünschen, dass unsere niederländische Regierung enger mit den Visegrad-Ländern zusammenarbeitet. Mit Blick auf die Migrationspolitik sagte Wilders, die Visegrad-Länder seien bereit, die, so wörtlich, selbstzerstörerische Politik der Europäischen Union zu beenden. Die populistischen Parteien haben aber auch noch einen anderen Grund, sich in Prag zu treffen. Bei den jüngsten tschechischen Parlamentswahlen bekam die Prager Rechtsaußenpartei mit dem Kürzel SPD mehr als 10% der Wählerstimmen. Sie war jetzt Gastgeberin des Populistentreffens in Prag, quasi als neuer, starker Zuwachs in der gemeinsamen EU-Parlamentsfraktion. Tomio Okamura, der Chef der tschechischen Populisten, betonte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, er sei kein Antieuropäer. Wir sind überzeugte Europäer und dass wir in Prag über eine gemeinsame Vision einer Zusammenarbeit der Nationalstaaten nachdenken, zeigt, dass wir in einem gemeinsamen Europa mit europäischen Traditionen leben wollen. Die Tagung in Prag, die von massiven Gegendemonstrationen flankiert wird, trägt den Titel »Für ein Europa der souveränen Nationen«. Darin soll ein Gegenbild gezeichnet werden zur Europäischen Union, die alles falsch mache, was sie falsch machen könne, wie die Französin Marine Le Pen wörtlich sagte. Genau genommen denken wir darüber nach, durch welche Struktur man die furchtbare Struktur der gegenwärtigen Europäischen Union ersetzen kann. Es geht um eine Struktur für ein Europa der Nationalstaaten und der Freiheit. Die Anführer der populistischen Parteien äußerten die Hoffnung, dass sie nach der nächsten Europawahl die Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament stellen könnten.
Südafrika steht vor einem Machtwechsel. Auf einem Parteitag, der heute begonnen hat, sucht der ANC einen Nachfolger für Parteichef Zuma, der zugleich Staatspräsident ist. Zuma, angeschlagen wegen diverser Korruptionsaffären, versucht, seine Nachfolge selbst zu organisieren. Er favorisiert seine Ex-Ehefrau in der Hoffnung, dass die ihn im politischen Ruhestand schützen würde vor der Justiz. Die Erneuerer in der Partei setzen auf Cyril Ramaphosa, Vizepräsident Südafrikas, Ex-Gewerkschafter und erfolgreicher Unternehmer. Jan-Philipp Schlüter stellt ihn vor.
Should we remain quiet when all this happens? No, we cannot.
Sollten wir angesichts von Korruption und Vetternwirtschaft stillhalten? Fragt Vizepräsident Cyril Ramaphosa sein Publikum rhetorisch. Nein, das dürfen wir nicht und ich werde nie schweigen. Unser Haus brennt.
The house is burning.
Schluss mit der Korruption im ANC und im Staat. Das ist die zentrale Botschaft Ramaphosas in seinem Wahlkampf. Der 65-jährige Cyril Ramaphosa war seit seiner Studentenzeit ein engagierter Kämpfer gegen die Apartheid und musste deshalb mehrmals ins Gefängnis. Er war hochrangiger Gewerkschafter und hat den mächtigen südafrikanischen Gewerkschaftsbund COSATU mitgegründet. Nach dem Ende der Apartheid war er der Chefunterhändler des ANC und hat bei den Verhandlungen zur neuen Verfassung Südafrikas sein Meisterstück abgeliefert, sagt der Journalist Ray Hartley, der gerade ein Buch über Ramaphosa veröffentlicht hat.
It was driven by him.
Er ist der Architekt wesentlicher Teile dieser wunderbar fortschrittlichen Verfassung. Die Tatsache, dass wir diesen umfassenden Katalog an Grundrechten haben, haben wir größtenteils seiner Kunstfertigkeit zu verdanken. Ramaphosa gilt als versierter Verhandlungsführer und Stratege. Das fällt in den 90er Jahren auch Nelson Mandela auf, der ihn zu seinem Nachfolger machen will. Aber der ANC widersetzt sich Mandelas Wunsch und macht stattdessen Thabo Mbeki zum neuen Parteivorsitzenden und später Präsidenten. Tief gekränkt verlässt Ramaphosa die Politik und wird Unternehmer. Mit einem geschätzten Vermögen von 500 Millionen Euro ist er heute einer der reichsten Männer Südafrikas. Als Aufsichtsrat des Platinkonzerns Lonmin begeht Ramaphosa den wohl schwersten Fehler seiner Laufbahn, sagt sein Biograf Ray Hartley. Proteste von Lonmin-Arbeitern arten in das Massaker von Marikana aus, bei dem 34 Bergleute im Kugelhagel der Polizei sterben. Als ehemaliger Chef der Bergarbeitergewerkschaft und Aufsichtsrat von Lonmin war er in der einmaligen Position, die Geschehnisse in Marikana zu beeinflussen. Aber er war zu langsam und zu spät. Er hat nicht die Ärmel hochgekrempelt und sich an Verhandlungen beteiligt, die die Krise friedlich hätten lösen können. Das wird ihn noch lange verfolgen. Vor 5 Jahren dann das politische Comeback Ramaphosas. Als Teil des Teams von Präsident Jacob Zuma wird er zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Wenig später wird er Vizepräsident Südafrikas. In seiner Kampagne präsentiert er sich jetzt als Retter der Seele des ANC, der mit Korruption und Klientelwirtschaft aufräumen will. Allerdings, er ist seit über 3 Jahren Teil der Zuma-Regierung und damit Teil des Problems, sagt Ray Hartley. Als Ramaphosa 2012 in die Politik zurückgekehrt ist, um Vizepräsident des ANC zu werden, da hatte er wohl schon den Plan, der nächste Präsident Südafrikas werden zu wollen. Er wollte alles dafür tun, um den nötigen Rückhalt in der Partei zu bekommen. Dafür musste er viele Schultern im ANC klopfen, denn aus der Reihe tanzen kommt in der Partei gar nicht gut an. Leider ist seine Nähe zu Zuma in der breiten Öffentlichkeit nicht gut aufgenommen worden. Mittlerweile hat sich Ramaphosa deutlich von Zuma distanziert. Dessen Camp revanchiert sich mit einem schmutzigen Wahlkampf und versucht mit allen Mitteln, Ramaphosa als Präsidenten zu verhindern. Dabei ist Ray Hartley überzeugt, dass Cyril Ramaphosa der Präsident sein könnte, den Südafrika jetzt dringend benötigt. Vor allem, wenn er sich auf seine Vergangenheit besinnt, auf sein Können als Stratege und Vermittler. Die Politik in Südafrika ist total entzweit. Ich denke, er würde Koordination, Organisation und Disziplin in die Sache bringen. Und das brauchen wir unbedingt.
Wir kommen gleich zum aktuellen Sportgeschehen an diesem Samstag. Aber zuvor wollen wir noch einer Meldung nachgehen, die die Fußballfans in Spanien in helle Aufregung versetzt. Angeblich droht der spanischen Fußballnationalmannschaft der Ausschluss von der WM in Russland. Wie ernst der Vorgang genommen wird, zeigt sich daran, dass sich nun sogar Regierungschef Rajoy eingeschaltet hat. Oliver Neuroth zu den Hintergründen.
Ministerpräsident Rajoy sagte wörtlich: Ich bin absolut davon überzeugt, dass Spanien zur WM nach Russland fährt und dass wir gewinnen. Die FIFA habe dem zuständigen Sportministerium in Madrid kein Schreiben geschickt, in dem ein WM-Ausschluss Spaniens angedeutet werde. Seine Regierung habe sich vorbildlich verhalten. Die FIFA wirft dem spanischen Fußballverband vor, gegen eine ihrer Grundregeln verstoßen zu haben, nämlich, dass die Landesverbände ohne politischen Einfluss handeln. Der oberste nationale Sportrat Spaniens, eine politische Instanz, soll aber darauf gepocht haben, dass der Vorstand des Verbandes neu gewählt wird, nachdem gegen den ehemaligen Verbandspräsidenten Villar Korruptionsvorwürfe im Raum standen. Der Fußball-Weltverband will nun eine Delegation nach Spanien schicken, um die Situation zu prüfen. Der spanische Fußballverband pocht auf ein Treffen mit FIFA und dem Sportministerium, um die Vorwürfe aus der Welt zu schaffen. Interimsverbandchef Larrea rief alle Beteiligten auf, ruhig zu bleiben. Er nannte die Sorgen der FIFA nachvollziehbar.
Soweit Oliver Neuroth aus Madrid. Und damit zum Sport an diesem Samstag mit Mara Thälmann hier im Studio. Letzter Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Bundesliga. Das Abendspiel läuft?
Genau, aktuell spielt Dortmund gegen Hoffenheim und Mitte der ersten Hälfte steht es 1:0 für Hoffenheim. Marc Uth war der Torschütze in der 21. Spielminute. 5 Partien gab es bereits am Nachmittag und den ersten Saisonsieg gab es dafür den 1. FC Köln. Der FC gewinnt gegen Wolfsburg mit 1:0. Um vom letzten Tabellenplatz wegzukommen, muss natürlich noch viel passieren in der Rückrunde. Aber die Erleichterung, dass es eben doch noch geht, das Gewinnen auch in der Bundesliga, ist bei Dominik Heinz zu spüren.
Ich freue mich einfach für meine Mannschaft und auch für mich, dass wir endlich wieder 3 Punkte geholt haben. Und wir wissen ja trotzdem alles realistisch einzuschätzen. Aber es geht einfach darum, Spieltag zu Spieltag zu kämpfen, sich nicht aufzugeben. Und ich glaube, wir wollen nach der Bundesliga was zeigen, dass wir uns da nicht abschlachten lassen da nach unten, sondern wir wollen einfach das, was noch möglich ist, machen. Und Kompliment an die Jungs heute, wie sich jeder reingeschmissen hat.
Tja, das würden die Bremer heute auch gerne sagen. Werder kämpft ja auch gegen den Abstieg. Aber die Enttäuschung nach dem 2:2 gegen Mainz ist groß und erklärbar für Florian Kainz.
Wenn man zu Hause 2:0 führt, hat man ein gutes Gefühl. Wir haben dann auch noch gute Umschaltsituationen gehabt, aber haben im Endeffekt in der zweiten Halbzeit zu wenig nach vorne gemacht und zu passiv gespielt. Deswegen ja, sind wir jetzt extrem enttäuscht, dass wir dann gerade auch in der letzten Minute in so einem wichtigen Spiel als 2:2 bekommen.
Und dann gab es noch diese Ergebnisse. Frankfurt und Schalke trennen sich 2:2. Augsburg spielt gegen Freiburg 3:3. Und Aufsteiger Stuttgart unterliegt den Bayern 0:1. Morgen noch 2 Spiele. Hannover gegen Leverkusen und Leipzig gegen Berlin. Und so sieht die Blitztabelle momentan aus, da es zwischen Dortmund und Hoffenheim noch 0:1 steht. Bayern vorne, Herbstmeister, das war schon länger klar, 41 Punkte vor Schalke 30. Hoffenheim momentan Dritter, 29 Punkte. Mönchengladbach ist 5. 28, Leverkusen zurzeit 6. 27 Punkte, Dortmund auf Rang 8, 25 Punkte, 10. Hannover 22 Punkte, Wolfsburg 12. 19 und am Tabellenende auf dem Abstiegsrelegationsplatz Bremen 15 Punkte vor Hamburg, 15 Punkte und das Schlusslicht Köln mit nun 6 Punkten.
In der Fußballpause in den kommenden Wochen haben wir viel Zeit, über Wintersport zu reden. Aber mit Blick Richtung Olympischer Spiele im Februar, da ist auch jetzt schon einiges los bei den Weltcups. Was waren die Highlights heute?
Ja, genau. Und einige sind auch schon in Olympiaform. Beispielsweise Biathletin Laura Dahlmeier ist nach ihrem krankheitsbedingten verspäteten Saisoneinstieg wieder voll die Alte. Beim Weltcup in Frankreich hat sie in der Verfolgung ihren ersten Saisonsieg im Einzel gefeiert.
Ich bin super, super happy, wenn man ein Rennen gewinnt, gerade so ein Verfolgungsrennen. Da muss man zufrieden sein und da bin ich sehr zufrieden. Natürlich gibt es irgendwo noch ganz kleine Kleinigkeiten, die man verbessern kann. Sonst wäre man, glaube ich, auch keine Leistungssportler.
Ja, und auch die nordischen Kombinierer setzen in dieser Saison ihre Dominanz offenbar fort. Der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger Erik Frenzel hat in Ramsau in Österreich im Einzel von der Normalschanze gewonnen, vor seinem Teamkollegen Fabian Riesle. Skispringer Richard Freitag hat seinen nächsten Weltcupsieg in Engelberg in der Schweiz nur hauchdünn verpasst. Beim Sieg des Norwegers Fanny Mehl wurde Freitag Zweiter. Und einen Dreifacherfolg gab es sogar für die deutschen Bobfahrerinnen im Zweier bei der Europameisterschaft in Innsbruck. Stefanie Schneider siegte vor Mariama Jamanka und Anna Köhler, jeweils mit ihren Anschieberinnen, versteht sich. Und bei den Männern gab es EM-Gold im Zweierbob für den Weltmeister Francesco Friedrich. Und ich erlaube mir noch einen Sprung zurück in die Halle, denn der künftige Weltranglistenerste im Tischtennis, Dmitri Ovtcharov, der hat beim World Tour Finale der besten Tischtennisprofis, also in Kasachstan, gerade das Endspiel erreicht. Dort trifft er morgen auf den Weltranglisten-Zweiten Fan Sedong. Der Chinese verhinderte ein deutsches Finale, denn er besiegte im anderen Halbfinale die ehemalige Nummer 1, Timo Boll. So viel vom Sport.
Das war der Sport mit Mara Tellmann. Vielen Dank. Und das war's auch für heute im Echo des Tages mit Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.